Also, Kapitel 1, wie gesagt, die Unterdrückung und das Wachstum des Volkes, das ist die Grundlage oder die Vorbereitung, das weckt in ihnen das Bedürfnis nach der Erlösung. Sie schreien zu Gott, Gott hört das Schreien, dann schickte er Mose, er schickt einen Retter, der sie retten soll. Dann finden wir in Kapitel 3 die Berufung. Schlag mal mit mir auf, die Berufung. Hans hat gerade in der Pause gefragt, nach dem Schlüsselvers vielleicht oder Schlüsselabschnitt für das ganze Buch Mose. So ist für mich Kapitel 3. So, das ist so, da fasst Gott zusammen, was eigentlich das Thema ist. Da finden wir die Berufung Moses. Wir haben sie gerade beim Stephanus gelesen. Ich gucke mal ab, wo ich mit euch einsteige. Kapitel 3, Vers 7, okay? Kapitel 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Also der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land herauszuführen in ein gutes und ein geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevitter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe euch auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Das ist das Herz, das Wesen des Retters Gottes hier. Ich liebe diese Verse, ich liebe diese Aussage hier, und das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung. Hier sehen wir, Gott sieht das Leid seines Volkes. Er sieht die Bedrängnisse. Er sieht das anders. Ihm entgehen diese Dinge nicht. Und das ist der Grund, warum das geschieht jetzt, was es geschieht. Ja? Er sieht das Geschrei, er sieht das Leid. Und dann er ist gekommen, um sie rauszuholen und in ein Land zu bringen, in dem sie leben, Frieden, Reichtum, in dem sie genießen dürfen. Gott sieht das. Leid bringt Verfolgung, Bedrängnisse, bringt in uns oder weckt in uns ein Gebet des Geistes. Das wiederum steigt zu Gott auf. Er hört das und reagiert das. Ich möchte euch das kurz zeigen. Die Plagen, die kommen, stehen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Leid und mit der Bedrängnis des Volkes Israels in Ägypten. Weil sie Gott plagen und weil sie zu Gott schreien, handelt er. Ja? Bevor wir das sehen, möchte ich euch das an einer Parallele kurz aufzeigen, und ich hoffe, dass das für euch genauso gewinnbringend ist wie für mich. Geht mal in die Offenbarung. Ja? Ihr merkt, ich lese parallel die Offenbarung und sehe in diesen Dingen. Und mir hilft das, auch dieses schwierige Buch besser zu verstehen, weil das Alte Testament gibt uns die Grundlage dafür. Offenbarung Kapitel 6, erstmal auf. Oder ich gebe euch einen kleinen Einblick, nicht dass ich mag jetzt nicht Offenbarung Auslegung, aber ich nehme euch, nein, damit wir das verstehen, was in Ägypten da geschieht. In Kapitel 2 und 3 wird uns die Gemeinde vorgestellt, das Volk Gottes. Und es wird uns vorgestellt als das leidet, das bedrängt ist. Es wird uns vorgestellt als das versucht ist. Es wird uns vorgestellt als das in Verführung gefallen ist. Da ist Irrlehre, da ist Sünde, da ist Rebellion. Alles Mögliche ist da. So, das ist die Ausgangssituation. Dann in Kapitel 4 sehen wir diesen herrlichen, souveränen Gott, der auf dem Thron sitzt, Kapitel 4, der den Ratschluss fasst und den Ratschluss festgesetzt hat. Und in Kapitel 5 sehen wir, wie der Löwe aus dem Stamm Juda, das ist der Nachkomme vom Stamm Jude, und so sind wir dann in dieser ganzen Linie, das ist der Erde, der Schlange, der Kopf zermalmen wird, dass er kommt und dieses Büchlein oder diese Rolle aus der Hand dieses Schöpfer Gottes nimmt und diesen Ratschluss ausführt. Und das ist das Lamm, das geschlachtet ist, das wird der Löwe aus dem Stamm Jude. Und dann heißt es, und nachdem er diese Siegel bricht von dieser Rolle, geschehen diese Dinge, die auf dieser Buchrolle geschrieben sind. Und das, was da geschieht, das sind Dinge, die an der Gemeinde geschehen. Die Dinge, die die Gemeinde betreffen. Die, ihr habt ja vielleicht schon mal gehört, diese vier apokalyptischen Reiter. Ja? Auf dem weißen Pferd, schwarz, rot und dann, glaube ich, ein faules Pferd oder so. Gell? Die vier apokalyptischen Reiter. Das Bild ist folgendes. Das sind die Dinge, die die Gemeinde betreffen. Weil die Gemeinde oder in dem Zustand wie, ist, wie sie ist, muss sie geheiligt, gereinigt, die muss gerechtfertigt, die muss erlöst, die muss gerechtfertigt und geheiligt werden und letztendlich versiegelt werden. Die Siegelgerichte haben einen Zweck, die Gemeinde oder das Volk Gottes jetzt in dem, zu versiegeln. Das heißt, die Reiter und das, was die Reiter tun, es ist das, was die Welt oder ich sag mal so, was die Ägypter an dem Volk tun. Das sind die Plagen, das ist die Knechtschaft, das ist die Verfolgung, ja, das ist sogar Hunger und das ist Verführung und das ist sogar Tod. Kapitel 6 ab Vers 2 tauchen diese Reiter auf. Okay? Ich will jetzt nicht im Einzelnen euch die beschreiben, sondern einfach euch sagen, die tauchen auf. Und schaut mal, das sind vier. Es gibt nicht sieben apokalyptische Reiter, nur vier. Und was ist der fünfte? Oder was passiert, als das fünfte Siegel aufgebrochen wird? Schaut mal in Vers 9. Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen. Und sie hatten Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollen, bis auch die Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, ebenso wie sie getötet werden sollten. Das ist hart, gell? Aber schaut mal, der Zusammenhang, als die Plagen ergehen, die apokalyptischen Reiter kommen und dann ist Verfolgung und Schwert und schwere Zeiten und teure Zeiten, Hungersnöte und Pest und all diese Dinge. Das ist, was die erleben, die um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Das erleben die Gläubigen. Das sind die Siegelgerichte. Das löst aus, was die gehen vor dem Thron Gottes, nachdem sie da durchgegangen sind und sagen, Herr, wie lange soll das uns noch treffen, das Ganze? Okay? Wie lange? Und die bekommen die Antwort, noch eine kurze Zeit, es dauert noch. Wir sind noch nicht alle durch diese Trübsal durch. Es müssen noch einige sterben. Nur nebenbei, von wegen, die Gemeinde wird nichts erleben und wird von allem entrückt und bewahrt werden. Es müssen noch einige sterben. Es ist die Gemeinde. Ich sage das an dieser Stelle, weil die Gemeinde darauf überhaupt nicht vorbereitet ist. Wir haben mit unseren normalen Problemen zu kämpfen und unser Glaube kommt so schnell ins Wanken, wenn wir nur mit unserer Gesundheit oder mit unseren Finanzen oder mit unseren irgendwelchen Problemen zu kämpfen haben. Ich sage, an dieser Stelle traue ich mich das. Ein Grund dafür ist, weil ein Großteil in der Gemeinde Propheten lehren, euch wird kein Unglück treffen. Friede, Friede, sagen sie. Ihr wird nicht da hineinkommen. Das wird euch nicht treffen. Kennt ihr das? Im Alten Testament waren das die falschen Propheten, die permanent gesagt haben, oh, Gott wird richten, aber euch nicht. Ja, euch wird kein Unglück treffen. Eure Stadt wird stehen bleiben, der Tempel wird stehen bleiben, wird nichts passieren. Und ich glaube, dass heute in der Gemeinde in vielen Dingen ebenfalls gesagt wird, oh, also wenn die große Bedrängnis kommt, wir sind nicht dabei. Wir sind vorher schon entrückt. Die Schrift lehrt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineinkommen müssen. Ja. mancherlei. Auf jeden Fall, der Punkt ist der. Und dann kommt das sechste Siegel, und dann ist eine Beschreibung eines Endes. Und jetzt kommt Kapitel 7. Und Kapitel 7 beschreibt die Versiegelten. So, ihre Zahl will ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern auf etwas Besonderes. Jetzt schaut mal Kapitel 8, Vers 1. Und als das Lamm das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Nochmal sehr wichtig. Und als das Lamm welches Siegel öffnete? Das siebte, das letzte. Entstand im Himmel ein Schweigen, eine halbe Stunde. Und es geschah, und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es war ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Jetzt kommen die Posaunen. Was löst die Posaunen aus? Die Gebete der Heiligen. Das ist so wichtig und so tröstlich zugleich. Die Gemeinde erlebt Verfolgung. Die Gemeinde erlebt Bedrängnis. Das Volk erlebt, Israel erlebt Unterdrückung. Sie schreien zu Gott. Die Gebete werden vor Gott gebracht. Das löst etwas aus. Die Gebete lösen die Posaunen aus. Die Gebete der Heiligen lösen die Posaunen aus. Die sagen, Herr, wie lange? Wie lange willst du es aushalten? Wie lange sollen wir es noch aushalten? Wie lange kann ich es noch aushalten? Und das kommt vor Gott und das löst die Posaunen aus. Und was sind Posaunen? Warnungen. Das ist dann Tötterötter, passt auf. Und wenn die Posaunen geblasen werden, wir müssen das nicht im Einzelnen einschauen, aber dann geschieht Folgendes. Dann wird immer ein Drittel gerichtet, richtig? Von Wasser, von Meer, von Quellen, von der Natur, von Menschen, immer ein Drittel. Das heißt nicht komplett. Die Posaunen sind Warnungen. Die Posaunen sind Warnungen an diejenigen, die die Gemeinde Jesu verfolgen. Sagt, passt auf. Es sind Gerichtswarnungen. Es ist noch nicht die Vernichtung. Es sind Gerichtswarnungen. Darf ich euch noch ganz kurz zeigen? Seid ihr noch in der Offenbarung? Steig's aus. Kapitel 9. Vers 20. Sechs Posaunen wurden geblasen und dann schaut man Vers 20. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße und von den Werken ihrer Hände nicht mehr anzubeten, die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzen und die steinernen und die holzenen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Die Posaunen werden geblasen, gewarnt, 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 gewarnt. Und am Ende heißt es, und sie taten keine Buße. Das heißt, die Posaunen sind wozu gegeben? Buße zu tun. Und nachdem sie die Buße nicht taten, wisst ihr, was danach kommt? Die Zornesschalen. Und die Zornesschalen werden ausgegossen und es wird nicht ein Drittel, sondern komplett vernichtet. So, dieser kurze Exkurs im Hinterkopf, zurück zu 2. Mose. Das Bild ist, oder das, was da geschieht, ist in der Parallele. Das Vorgehen ist genau das gleiche. Das Volk wird unterdrückt. Sie erleben all das. Sie schreien zu Gott. Gott hört sie. Oder Gott sieht das Leiden seines Volkes. Und dann kommen die Warnungen. Und es kommen die Plagen. Und Gott gießt die Plagen aus. Gott gießt die, über das Volk, über jeden Aspekt der Gottheit, über ihre Götzen, die sie anbeten. Sie haben auf den Gott der Sonne gehofft, auf Gott der Frucht, auf Gott des Nils, der Fruchtbarkeit, all das. Und Gott warnt sie. Und er sagt, wenn ihr weiter euch immer noch auf sie verlasst, ich werde euch richten, ich werde euch richten, ich werde euch richten. Diese Plagen, das waren Gerichtshandlungen Gottes, die das Volk und den Pharao und die Berater, die Götzendiener gewarnt haben, gewarnt haben, gewarnt haben, gewarnt haben. Haben sie am Ende gehört? Nein. Was kam danach? Das endliche Gericht, die Vernichtung. Das ist das Schilfmeer. Das ist das Muster, was wir da finden. Das Gleiche, was wir hier als Beispiel, als Muster an Volk Israel geschehen ist, das Gleiche geschieht mit der Gemeinde. Und das ist das, was wir in der Offenbarung sehen. Das ist das gleiche Muster. Die Gemeinde leidet, Gott warnt diese Welt und glaubt mir, die Posaunen, die werden schon permanent geblasen. Ja. Darf ich euch ein paar Beispiele geben? Nimmt einen Weltkrieg, Erster oder Zweiter Weltkrieg. Und man dachte, jetzt wird der Mensch klug, er wird nie wieder Kriege führen, wird Buße tun von seiner Wirtschaftskrise. Sind wir schlau draus geworden. Alles, was da war, Habsucht und Lüge und Betrug und Raub und so. Und wie sieht das aus? Die kurze Zeit vorbei, der erste Schreck vorbei, der erste Druck vorbei, es kehrt wieder Ruhe ein und dann ist man wieder der Alte. Irgendwo eine Naturkatastrophe. Oh, wir müssen umdenken. Wir müssen die Welt retten. Beruhigt sich das Ganze, geht etwas gut, treibt man es noch schlimmer wie vorher? Oder? Das ist das, was permanent mit diesen Plagen geschah. Gott warnt in diesem Moment, oh, okay, ist gut. Die Plage vorbei? Nö. Vorbei, das Herz wieder verstockt. Kommt die nächste Warnung. Oh, okay, wir haben die Lektion gelernt. Dann beruhigt sich. Nö. 10-mal. Das heißt, ein vollkommenes Gericht. Nicht nur ganz, sondern vollkommenes Gericht geht über Ägypten. Das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Paar Beispiele euch geben. Also Mose wird berufen, mit diesem Ziel zu retten. Kapitel 3 nochmal. Ich nehme euch ganz grob mal durch einzelne Verse mit hindurch, noch 10 Minuten, um euch dieses Prinzip zu zeigen. Also, Gott ist der Rettergott. Er kommt, um zu retten. Merkt euch das bitte. Grundsätzlich, Rettung geschieht immer durchs Gericht. Rettung geschieht durchs Gericht. Die größte Rettungsaktion geschah durchs Gericht am Kreuz. Rettung geschieht immer im Angesicht oder im Hintergrund des Gerichts. Für dein Leben genauso wie für meins. Kapitel 3, Vers 12. Da heißt es, da sprach er Gott, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Okay? Wenn ich euch gerettet habe, werde ich euch zu mir bringen und dann werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Das ist das Ziel. Gott rettet zum Dienst. Gott bringt das Volk an den Berg, damit sie ihm dienen. Gott erscheint das, er erscheint ihm, er sagt das ihm. Jetzt schauen wir, wie das vonstatten ging. Nochmal Kapitel 4, ab Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gegeben habe, von dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass mein Sohn ziehen, damit er mir dient. Gott sagt, wenn du hingehst, tu all diese Wunder. Und dann sagt Gott was? Dann werde ich das Herz des Pharao verstocken. Wisst ihr warum? Das ist Gericht. Freunde, dass man auf Gott nicht hört, dass man die Warnungen in den Wind bläst, hat nur einen Grund. Das ist Gericht. Wenn Gott das Herz verstockt, ist das Gericht. Warum? Weil sie vorher Gott abgelehnt haben. Das ist Gericht, ein Gerichtshandeln Gottes hier. Da beginnt in der Verstockung des Herzens beginnt schon das Gericht. Da beginnt schon das Gericht. Und ich will das Herz verstocken. Und dann heißt es, und dann sag was? Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Ich finde das sehr interessant. Israel wird als der erstgeborene Sohn bezeichnet. Gell? Von welchem Israel ist hier die Rede? Von dem Israel in Ägypten. Welches Israel ist in Ägypten? Israel nach dem Fleisch. Was ist Israel nach Ägypten? Was ist er von der Reihenfolge? Welcher Sohn? Der Erste. Welcher Sohn erbt eigentlich immer? Rein rechtlich eigentlich der Erste. Aber wenn wir durch die Bibel gehen, erbt nicht der Erste, gell? Sondern immer der Zweite. Paulus sagt, ich will, dass das für euch, dass ihr nicht unkenntlich seid. 1. Korinther Kapitel 15. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Das Irdische erbt nicht das Himmlische. So, der Israel ist der erste Sohn. Das Israel nach dem Fleisch ist der erste Sohn. Israel nach dem Geist ist der zweite Sohn. Erstgeborene aus den Toten. Nicht Erstgeborene nach dem Fleisch, sondern Erstgeborene nach dem Geist. Genau. Also, lass mein Volk ziehen, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Kapitel 5. Jetzt gehen wir durch einzelne Verse, ganz schnell durch. Schaut mal, Kapitel 5. Also, Mose und Aaron machen sich auf den Weg, gehen zum Pharao. Kapitel 5, Vers 2. Der Pharao aber antwortete ihnen. Oder ich lese vielleicht nochmal mit die Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israel, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Interessanterweise, gell, dass Dienen auch ein Fest feiern sein kann. Das ist gut. Das ist schon gut. Ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Das ist die Konfrontation. Wer ist Jahwe? Wer ist der Herr? Ich kenne ihn nicht. Wieso soll ich auf ihn hören? Und wie gesagt, dann sagt Gott, okay, dann stelle ich mich vor. Und er beginnt sich vorzustellen, wer er wirklich ist. Aber das ist immer wieder das Gleiche. Mein Volk, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen, dass sie mir dienen. Kapitel 7, die erste Plage, Wasser wird zu Blut. Vers 14, und der Herr sprach zu Mose. Das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Dann soll er nochmal hingehen. Geh morgen früh zum Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nil, nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in deine Hand und sage zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und sagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Immer wieder, damit sie mir in der Wüste dienen. Die Wahrsage Ägyptens machen ihr Spiel und der Pharao verstockt sein Herz, lässt nicht ziehen. Schaut mal Vers 26, genau das Gleiche. Darauf sprach der Mose, geh zum Pharao hin und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Kapitel 8, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, mach dich auf, früh tritt vor den Pharao, sieh, er wird das Wasser hinausgehen und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Ihr könnt das bei jeder einzelnen Plage, Kapitel 9, Vers 1, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Kapitel 9, Vers 13, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Vers 29, damit du erkennst, also nein, nicht Vers 29, Kapitel 10, Vers 3. Bis wann willst du dich noch weigern, dich von mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Ich hab mir eine Farbe genommen und bin durch und habe überall geguckt, wo taucht es auf. Und es geht permanent. Lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen. Der Grund ist, sie sollen mir dienen, sie sollen mir dienen, sie sollen mir dienen. Und dann ergehen all diese Plagen. Und Gott richtet und Gott bereitet das vor, und dass sie das Volk ziehen lassen. Jetzt Kapitel 12. Erst kommt die Androhung der letzten Plage. Das ist der Tod des Ersten. Und dann Kapitel 12 ist die Vorbereitung. Also schaut mal, hier, da waren wir gerade. So, das ist Wachstum, da gibt es ein Bild des Retters und da gibt es diesen Kampf um die Rettung. Und das ist die Vorbereitung, das sind die Posaunen sozusagen, die Warnungen, die permanent da sagen, lass ziehen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber mir scheint es so richtig zu sein, oder das ist, was ich in der Schrift sehe. Dass das Gericht Gottes schon mit den Warnungen anfängt. Er warnt und bittet zur Umkehr und zugleich richtet er dadurch, weil keine Umkehr stattfindet. So ist das, was da geschieht, ist das auf der einen Seite Warnung, zum anderen ist das Gericht. Ich weiß nicht, was es jetzt gleich mit euch macht, wenn ich das sage, was ich gerade denke. Aber ein unbußfertiges Herz, das sich von Gott entfernt und sich vor Gott nicht demütigt, das Gott als den Herrn nicht annimmt und sagt, wer ist der Gott, dass ich auf ihn hören sollte? Verstockt der Herr. Und die Folge ist Gericht. Die Folge, er erlebt permanent ein Gerichtsverfahren nach dem anderen, weil er verstockt ist. Er fährt eins nach dem anderen, weil er verstockt ist. Das ist so. Auf der einen Seite verstockt er und sein Herz und empfängt Gericht. Auf der anderen Seite verstockt Gott das Herz, damit er das Gericht empfängt. Versteht ihr das? Ich weiß nicht, wie gesagt, was es mit euch macht, aber das ist, was Paulus sagt. Weil sie der Wahrheit nicht glaubten und sie abgelehnt haben, schickt Gott ihnen einen Geist des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben und dann gerichtet werden. Sie lehnen die Wahrheit ab und Gott sagt, okay, dann verstockt er sie und sie glauben jede Lüge und darauf empfangen sie Gericht. Darauf empfangen sie Gericht. Das ist, was letztendlich da passiert. 3 Uhr. Wir machen an diesem Punkt Schluss. Ich werde nächstes Mal mit euch da noch etwas hineingehen, in ein paar Details. Dann ist es vormittags, dann seid ihr ein bisschen frischer und ich auch. Und dann, nachdem wir ein paar Exkurse da gemacht haben, gehen wir ins das dritte Buch Mose. Okay? Dritte Buch und vierte Buch Mose. So, das ist mein Plan. Okay, also ich danke euch für das Dabeisein, für die Aufmerksamkeit, für das Durchhalten am Nachmittag und ich will noch beten, okay? Und Dankeschön, das braucht nicht. Jesus Christus, ich danke dir für das Zeugnis des Alten Testaments. Ich danke dir für das Zeugnis, dass du der Rettergott bist, von deinem Wesen her, und dass du auch einen herrlichen Weg der Rettung bereitest deinem Volk. Danke, dass wir Anteil haben dürfen daran. Danke, dass wir zu diesem Jerusalem dazugehören, aus Glauben, dass du uns da hineinpropfst, dass du hineinnimmst, dass wir an diesen Segnungen teilhaben dürfen. Herr, danke dir, das ist so herrlich, dass du dein Volk durch die Gerichte und durch die Posaunen und durch diese Strafgerichte bewahrst, Herr, so wie das Israel bewahrt wurde in den Gerichten und hinausziehen konnte, so bewahrst du dein Volk in den Gerichten, sodass es hinausziehen darf, dass es zu deinem heiligen Berg Zion kommen darf, dass es dir dienen darf und anbeten darf. Danke vom Herzen dafür. Herr, auch wenn es viel vielleicht oder auch lang oder auch schwer war, lass es das in unseren Herzen hervorbringen, nämlich Frucht des Glaubens, Herr, dass wir uns dir demütigen und bereit sind, unser Leben dahin zu geben, dir zu dienen. Darum hast du uns gerettet, Herr. Wir wollen dir dienen, dich anbeten für das, was du bist. So bitte ich dich, Herr, führe uns durch die Wüste und bringe uns ins verheißene Land, so dass wir nicht murren, dass wir nicht zweifeln, dass wir nicht im Unglauben fallen, dass wir nicht eigene Götzenbilder bauen und meinen, das sind die richtigen, weil wir sie sehen oder greifen können, sondern dass wir festhalten an dir, Jesus. Du bist unser wahrer Retter, Gott. Ich preise dich dafür. So bitte ich dich noch um eins, um die Bewahrung auf dem Nachhauseweg. Für die weitere Anreise haben, Herr, bewahre sie da. Für die kurzen auch. Und danke, Herr, dass wir mit dir gehen dürfen. Amen. So, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf mich zukommen.